NDR Info. Echo des Tages.
Das NPD-Verbotsverfahren, der NSU-Untersuchungsausschuss, der Rücktritt des CSU-Fraktionschefs, der Ausbau der Stromnetze und die Möllemann-Millionen, das sind einige der Themen heute im Echo des Tages. Mein Name ist Jürgen Hanefeld. Wie halten wir es denn mit der NPD? Das war das beherrschende Thema heute im Bundestag, als es darum ging, sich für oder gegen ein Verbotsverfahren zu entscheiden. Die Sache ist so einfach nicht, wie sie scheint. Natürlich will kein vernünftiger Mensch Rechtsextremisten tolerieren, aber bringt es was, ihre Partei zu verbieten? Und was passiert, wenn das Bundesverfassungsgericht, wie ja schon einmal geschehen, das Verbot zurückweist? Der Bundesrat, wo die rot-grünen regierten Länder die Mehrheit haben, will das Verbot der NPD beantragen. Im Bundestag wurde darüber heute heftig gestritten. Dietmar Riemer fasst die Debatte zusammen.
Gegen ihre Feinde dürfen sich Demokraten nicht neutral verhalten, meine Damen und Herren.
Sagt der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Oppermann und sprach in der Debatte damit einen Satz, der im gesamten Haus Beifall auslöste. Überhaupt in der Sache, in der Beurteilung der NPD selbst, war man sich dermaßen einig, dass sich die Beobachter schon erstaunt fragen konnten, warum nicht dann auch über die Konsequenzen des gemeinsamen Befunds. Doch dazu später. Zunächst mal sehen es alle so.
Und, meine Damen und Herren, dass Sie auch noch Steuergelder bekommen, ist wirklich ein Skandal. Und deswegen sage ich, wir können das nicht hinnehmen.
Es kommt nicht oft vor, dass Jutta Jelpke aus der Linksfraktion auf allen Seiten des Hauses auf Beifall stößt, von der ganz rechten bis zu der ganz linken Bankreihe. Nun die NPD. Was ist sie? Was trägt sie in sich? Was will sie? Thomas Oppermann mit einer Antwort und wieder Beifall überall.
Die NPD ist eine verfassungsfeindliche Partei. Diese Partei ist antidemokratisch, sie ist antisemitisch, sie ist ausländerfeindlich, sie ist in Teilen gewaltbereit.
Und sein Kollege von den Grünen Beck, ebenfalls parlamentarischer Geschäftsführer, mit einem Beispiel aus der NPD-Rhetorik.
Udo Vogt, der ehemalige Vorsitzende der NPD, sagte, BRD heißt das System, morgen soll es untergehen. Die NPD lehnt die Werte des Grundgesetzes, Gleichheit und Freiheit, grundsätzlich ab. Und deshalb muss man sich der NPD mit allen demokratischen, legitimen Mitteln überall entgegenstellen.
Entgegenstellen ja, aber auch in Karlsruhe. Der FDP-Abgeordnete Ruppert ist da skeptisch.
Die Risiken sind hoch, die Erfolgschancen ungewiss. Und die zu erzielenden Erfolge relativ klein.
Und das ist auch der Grund, warum FDP, Union und Grüne den Bundestag nicht mit einem Verbotsantrag der NPD nach Karlsruhe schicken wollen. Dennoch.
Wenn ein Verfahren zum Verbot der NPD große Chancen hätte, würden wir sofort mit fliegenden Fahnen alle gemeinsam Ja sagen.
In der Union ist man vollständig davon überzeugt, dass die NPD verfassungsfeindlich ist. Aber auch davon, wie der Abgeordnete Günther Krings argumentierte.
Ich stimme dem renommierten Düsseldorfer Parteienrechtler Martin Morlock zu, wenn er sagt, Zitat, ein Parteiverbot löst das Extremismusproblem nicht. Man kann den Verbotsantrag aus politischen Gründen stellen, entschieden wird der Antrag aber nach strengen juristischen Kriterien. Und ich finde es schon ein wenig fahrlässig, wenn die SPD die hohen Hürden für ein Parteiverbot ganz aus ihrem Bewusstsein verdrängt.
Und weil nun die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag so sind, wie sie sind, werden nun weder das Parlament noch die Bundesregierung den Bundesrat bei seinem Gang nach Karlsruhe flankieren.
Dietmar Riemer berichtete. Zum selben Thema der Kommentar von Stefan Schölermann.
Es ist im Ergebnis gut, dass nicht auch noch der Bundestag auf den Verbotszug aufgesprungen ist. Zwar gibt es gute Gründe für ein NPD-Verbot, doch es gibt auch gewichtige Gründe, die dagegen sprechen, die besseren Gründe, wie ich meine. Sicher ist, mit einem Verbot würde eine Organisation zum Schweigen gebracht, deren zynische Parolen unerträglich sind. Es wäre ein Akt der politischen Hygiene. Und man würde sie endlich vom sprudelnden Quell der staatlichen Parteienfinanzierung abschneiden. Für viele Protagonisten der braunen Truppe wäre das wohl der schmerzlichste Faktor. Das Problem aber ist, mit einem Verbot wären die fremdenfeindlichen Gedanken nicht aus den Köpfen verschwunden. Menschen müssen überzeugt werden, dass es sich lohnt, für die Grundwerte der Verfassung einzutreten. Dazu braucht es eine offensive Auseinandersetzung mit rechtsextremen und vor allem fremdenfeindlichen Inhalten, nicht aber ein Verbot, das Tabuzonen schafft, die den einen oder anderen dazu verleiten könnten, mit dem Tabu auch noch zu kokettieren. Und noch eines kommt hinzu. Längst ist die Entwicklung am rechten Rand weitergegangen und hat die NPD weit hinter sich gelassen. Die Szene ist kleinteiliger geworden, sie ist damit viel weniger überschaubar, auch für die Sicherheitsbehörden. Vor allem aber setzt die Szene immer raffinierter auf das Internet, versteht es immer besser, die braunen Absichten zu tarnen. Etwa, wenn online gegen Menschen mit Migrationshintergrund gehetzt wird. Mehr und mehr gelingt es solchen Gruppen, sich mit ihren fremden und islamfeindlichen Parolen vor allem bei jungen Leuten Gehör und zum Teil auch Zustimmung zu verschaffen. Eine Zustimmung gelegentlich eben auch aus der Mitte der Gesellschaft. Hier lauern Risiken, die weit größer sind als die NPD. Risiken, um die sich nicht nur die Sicherheitsbehörden kümmern müssen, sondern wir alle, denn es sind gesellschaftliche Prozesse, die sich da abspielen. Ein Verbotsverfahren lenkt da nur ab oder ist schlimmstenfalls ein Alibi, die wirklichen Probleme zu umschiffen. Und dennoch sind heute vom Bundestag nicht nur positive Signale ausgesandt worden. Das Argument, man müsse vor Gericht ein Scheitern befürchten, ist die falsche Botschaft. Das Risiko besteht bekanntlich immer, obwohl die Materialsammlung der Länder eine eindeutige Sprache spricht. Die NPD ist eine Partei, die die Menschenwürde mit Füßen tritt. Auch wenn es niemand beabsichtigt hat, die rechte Szene wird dieses Zurückweichen als Hasenfüßigkeit begreifen und sich gestärkt fühlen. In den vergangenen Monaten war das noch deutlich anders. Die NPD litt unter Schwindsucht, immer mehr gingen von der braunen Fahne, waren verunsichert von den Risiken eines Verbotsverfahrens. Diese Entwicklung dürfte jetzt einen Dämpfer erhalten haben und das ist bedauerlich.
Stefan Schölermann kommentierte. Zum ersten Mal hat die US-Regierung offiziell erklärt, dass die syrische Regierung nach ihren Informationen in geringem Umfang chemische Waffen einsetzt. Diese Aussage ist brisant, denn damit wäre die sogenannte rote Linie überschritten für einen US-Militäreinsatz in Syrien. Sabine Müller berichtet.
Die USA gehen davon aus, dass die syrische Regierung im Bürgerkrieg Chemiewaffen einsetzt. Das schreibt das Weiße Haus in einem Brief an führende Kongresspolitiker. Darin heißt es, nach Einschätzung der US-Geheimdienste habe das Assad-Regime Chemiewaffen in geringem Umfang eingesetzt, vor allem Sarin. Dieses Nervengift kann schon in kleinen Mengen tödlich sein. Innerhalb der amerikanischen Geheimdienste gibt es aber offensichtlich noch unterschiedliche Meinungen darüber, wie gesichert die Informationen sind. Es ist das erste Mal, dass die US-Regierung offiziell den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien bestätigt. Das ist brisant, denn in der Vergangenheit hatte Präsident Obama einen solchen Einsatz als rote Linie bezeichnet, nach deren Überschreiten ein internationaler Militäreinsatz möglich wäre. US-Verteidigungsminister Hagel wollte bei einem Besuch im Nahen Osten allerdings nicht sagen, ob die rote Linie nun wirklich überschritten ist. Er erklärte, erst müsse man alle Fakten genau kennen. Unter anderem müssten die Fragen beantwortet werden, wer hat wann, wo und wie welche Chemiewaffen eingesetzt.
Es ist die Geschichte peinlicher Pannen, mit der sich der NSU-Untersuchungsausschuss befassen muss, immer wieder aufs Neue. Auch heute, als es um den Nagelbombenanschlag in Köln im Jahre 2004 ging, gab es Gründe, über die Stümperei der Sicherheitsorgane den Kopf zu schütteln. Arne Meyer berichtet.
Seit fast 15 Monaten vernimmt der NSU-Untersuchungsausschuss nun die unterschiedlichsten Behördenvertreter. Und noch immer stoßen die Abgeordneten dabei auf Überraschungen, so wie heute. Erneut stand der Nagelbombenanschlag in der Kölner Kolbstraße im Mittelpunkt, begangen im Juni 2004 und dem rechten Terrortrio Bönhardt, Mundlust, Schäpe zur Last gelegt.
Der Anschlag des NSU in der Kölner Kolbstraße hat so viele Hinweise beinhaltet, dass es eigentlich der Fall ist in der gesamten Verbrechensserie, den man hätte klären können, vielleicht sogar hätte klären müssen.
So CDU-Obmann Clemens Binninger. Hätte klären müssen, weil diese Hinweise fast schon auf einem Silbertablett lagen. Aber, so drückte sich Grünen-Obmann Wolfgang Wieland aus, die Ermittler in Köln haben schlecht gearbeitet.
Man stelle sich mal vor, in den USA wäre nach den Anschlägen in Boston so ermittelt worden wie hier, dann würde man heute noch und die nächsten Jahre auch noch die Täter suchen.
So musste zum Beispiel Dirk Splithoff, Kommissar vom Landeskriminalamt NRW, einräumen, dass ihm bis heute nicht die Möglichkeiten klar waren, die der Tatmittelmeldedienst bietet. Eine beim Bundeskriminalamt angelegte zentrale Datenbank, die die gezielte Recherche nach Sprengstoffattentaten ermöglicht, per Schlagwortsuche. Clemens Binninger.
Hätte man in dieser Datei die Recherche gemacht, männlich, rechtsradikal und Koffer, weil das war das Tatmittel, wären unter anderem auch Mundlos und Bönhard als mögliche Täter genannt worden. Man hätte dann das Video gehabt und hätte es abgleichen können.
Videoaufnahmen aus der Kölner Kolbstraße vom Tattag zeigten nämlich einen der mutmaßlichen Täter der NSU-Terrorzelle. Trotzdem gelang es der Polizei nicht, die Spur zu verfolgen, geschweige denn überhaupt zu finden. Nächster Punkt. Unmittelbar nach der Explosion der Nagelbombe waren zwei Polizeibeamte vor Ort. Lange hatte es Spekulationen gegeben aus dem Lager der Verschwörungstheoretiker, Tenor, die beiden wussten doch was. Eva Högel, SPD-Obfrau, konnte nach ihrer Vernehmung feststellen:
Alle Spekulationen, die darum ranken, haben die etwas gewusst? Gab es Hinweise im Vorfeld? Haben heute die zwei Zeugen sehr klar und deutlich verneint. Es gab überzeugende Gründe für ihre Anwesenheit am Tatort. Sie waren zufällig auf Streife in der Gegend.
Allerdings machten auch hier die Ermittler einen entscheidenden Fehler. Weil der Generalbundesanwalt darum gebeten hat, wurden diese beiden Polizisten zwar vernommen, nicht direkt nach dem Anschlag, sondern erst vor wenigen Wochen. Und auch die Aufnahmen der Überwachungskameras bekamen sie erst kürzlich zu sehen.
Ich denke, wir sind gut beraten als Untersuchungsausschuss, auch mit Blick auf Polizeipraxis, den einen oder anderen Vorschlag im Sommer vorzulegen.
So das fast schon ernüchternde Fazit des Ausschussvorsitzenden Sebastian Edati.
Arne Meyer aus Berlin. In der windungsreichen Debatte um die Präsenz der Öffentlichkeit beim anstehenden NSU-Prozess hat das Bundesverfassungsgericht heute eine Entscheidung verkündet. Der Antrag, die Verhandlung in einen weiteren Saal zu übertragen, wurde abgelehnt. Martin Röber.
Die Verfassungsbeschwerde von 5 Nebenklägern wurde von einer mit 3 Verfassungsrichtern besetzten Kammer des Bundesverfassungsgerichts nicht zur Entscheidung angenommen. Zur Begründung genügen den Richtern 6 knappe Sätze. Die Beschwerdeführer müssen darlegen, dass sie in eigenen Grundrechten unmittelbar verletzt werden. Dazu steht in der Klageschrift, die Anordnung, das Verfahren in einem nur 100 Plätze fassenden Saal zu führen, verstoße gegen das Rechtsstaats- und das Demokratieprinzip des Grundgesetzes. Damit, so das Bundesverfassungsgericht, machten sich die Beschwerdeführer zu Sachwaltern der Öffentlichkeit und der Medien. Sie selbst sind als Nebenkläger nämlich nicht gehindert, an der Hauptverhandlung teilzunehmen. Eigene Rechte können deshalb gar nicht verletzt sein.
Die bayerische Staatspartei CSU hat in diesem Wahljahr einen denkbar schlechten Lauf. Ihr Spezl Uli Hoeneß hat sich als Steuerhinterzieher im großen Stil geoutet. 17 Abgeordnete sind bei unsauberen Geschäften zulasten des Gemeinwesens erwischt worden. Und heute nun hat sogar der Fraktionsvorsitzende der CSU im Bayerischen Landtag seinen Hut nehmen müssen, wegen erwiesener Raffgier. Ulrich Rudolf Erhard mit Einzelheiten.
Walter Taubeneder, CSU-Abgeordneter aus Niederbayern, schüttelt ihm nur noch den Kopf.
Und dass so weit gekommen ist, das ist eigentlich nur noch traurig.
Dass ausgerechnet Georg Schmid als Landtagsfraktionschef der wieder in Alleinregierungshöhen strebenden CSU jetzt vom Wahlvolk als raffinierter Raffke wahrgenommen wird, der seine Ehefrau mit einem Werkvertrag auf Steuerzahlerskosten als Stimmkreissekretärin beschäftigt, da bekommen die CSU-Abgeordneten draußen an der Basis kräftigen Gegenwind zu spüren. Georg Schmid aber ließ in seiner Rücktrittserklärung kein Unrechtsbewusstsein erkennen. Er habe sich immer rechtlich und politisch korrekt verhalten. Aber die öffentliche Diskussion erlaube es ihm nicht mehr, seine CSU-Spitzenfunktion auszufüllen. Doch der Rücktritt war längst nicht mehr Schmids eigene Entscheidung, was in der fein zisilierten Erklärung seiner CSU-Parteifreundin, Bayerns Landtagspräsidentin Barbara Stamm, deutlich herauszuhören war.
Dieser Rücktritt beweist die Verantwortung, die er damit zum Ausdruck bringen wollte. Und hat diesen Schritt gut überlegt, dass er selbst auch hier das noch entscheiden konnte.
Der seit Tagen über die Abkassiermentalität von 17 CSU-Abgeordneten höchst erboste Ministerpräsident Horst Seehofer hat also Druck gemacht. Entweder du gehst sofort oder ich sorge dafür, dass du gehst, lautete Seehofers Botschaft an Schmid. die so natürlich nirgends bestätigt wird. Aber Seehofer hatte wohl gar keine andere Wahl, als seinen CSU-Fraktionschef im Landtag zum Rücktritt zu drängen. Dass zahlreiche CSUler ihre Ehefrauen und zum Teil auch Kinder über staatliche Mitarbeiterpauschalen abrechneten, ist schädlich genug für die CSU. Wenn aber Landtagsfraktionschef Schmid im Amt geblieben wäre, der ja eine besonders raffinierte Konstruktion mit Werkvertrag gewählt hatte, ohne Sozialabgaben und damit bis zu 5.500 Euro monatlich netto für seine Ehefrau, das hätte der CSU im Wahlkampf zusätzlich geschadet. Die Opposition wird das Thema dennoch rauf und runter spielen. Wir sind mit dem Rücktritt allein nicht zufrieden, so Bayerns SPD-Oppositionsführer Markus Rendersbacher.
Herr Schmid muss nun die Ungereimtheiten um die Beschäftigung seiner Ehefrau lückenlos aufklären.
Mit dem Rauswurf ihres Landtagsfraktionsvorsitzenden allein kann die CSU den Flurschaden nicht beheben, meinte auch Margarete Bause, Chefin der Landtagsgrünen.
Weil sich gezeigt hat, die CSU hat sich eben nicht erneuert. Es ist die alte Amigo-CSU, die nach wie vor lebendig ist.
Die CSU habe die Reißleine gezogen und versuche das noch schön zu reden, spotteten die Freien Wähler. Und Fraktionschef Thomas Hacker vom Koalitionspartner FDP hofft, dass da auf seine Partei nichts abfährt.
Oh ja, im Wahljahr hilft so ein Ereignis, so eine öffentliche Diskussion natürlich nicht.
Als Übergangsfraktionsvorsitzende der Landtags-CSU ist für die letzten 5 Monate vor der Landtagswahl die bayerische Ex-Sozialministerin Christa Stevens im Gespräch. Sie würde damit keine weiteren Ambitionen verknüpfen, da sie im Herbst freiwillig aus dem Landtag ausscheidet.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info oder WDR 5. Es ist 18.45 Uhr, Viertel vor sieben. Jürgen Möllemann gehörte zu den schillernden Gestalten der Politik. Bis zu seinem Selbstmord im Jahre 2003 ein stets umstrittener, aber durchaus erfolgreicher FDP-Mann. Beide Attribute spielten auch heute nochmal eine Rolle, als das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über die sogenannten Möllemann-Millionen zu befinden hatte. Auf ebenso trickreiche wie illegale Weise hatte Möllemann seiner Partei Spenden zukommen lassen. Dafür wurde die FDP in Nordrhein-Westfalen mit einer Strafzahlung belegt. Und dagegen wiederum hat die Partei geklagt. Über das Urteil berichtet Silvia Stadler.
Es ging um Spenden von rund 1,6 Millionen Euro, dazu um Sachspenden des damaligen Landeschefs der FDP in Nordrhein-Westfalen, Jürgen Möllemann. Mit dem Skandal um ein als antisemitisch eingestuftes Flugblatt war 2002 ans Licht gekommen, dass der FDP-Politiker seit 1996 immer wieder Spenden, anonym und zum Teil gestückelt über Strohmänner in die Landeskasse eingezahlt hatte. Viele Jahre untersuchte die Bundestagsverwaltung die Vorgänge. Erst 2009 schickte sie der Partei die Millionenforderung ins Haus. Warum es so lange dauerte, das erklärte der Anwalt der FDP, Christopher Lenz, am Rande des Prozesses so.
Die Bundestagsverwaltung hat lange geglaubt, dass Herr Möllemann doch nicht der Spender sei und hat immer noch auf die Enthüllung einer Sensation gewartet, dass irgendjemand auftaucht, der tatsächlich der Spender sei, anstelle von Herrn Möllemann.
Nach mittlerweile 3 Instanzen im Rechtsstreit waren noch immer rund 3,5 Millionen Euro Rückforderung gegenüber der FDP fällig. Ein Ermessen oder Nachsicht wegen langer Verfahrensdauer könne es nicht geben, erklärte in der Verhandlung der juristische Vertreter der Bundestagsverwaltung Christian Kirchberg.
Im konkreten Fall halte ich die irgendwie geartete Einräumung eines Ermessens für ausgeschlossen, weil leider der seinerzeitige Parteivorsitzende Möllemann in Nordrhein-Westfalen und sein Hauptgeschäftsführer in einer Art und Weise kriminell gegen die Vorschriften des Parteiengesetzes verstoßen haben, dass hier ein Entgegenkommen des Bundestagspräsidenten nicht angezeigt ist.
Doch die Bundesverwaltungsrichter erklärten nur rund 2 Millionen Euro des Sanktionsbescheides für rechtens und verwiesen die Prüfung weiterer rund 1,4 Millionen Euro zur Neuverhandlung ans Oberverwaltungsgericht Berlin zurück, so Gerichtssprecherin Renate Philipp.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin muss klären, ob die FDP für die Spenden in den Jahren 1999 bis 2002 von der Möglichkeit einer sogenannten sanktionsbefreienden Selbstanzeige wirksam Gebrauch gemacht hat. Diese Möglichkeit ist erst im Jahr 2002 eingeführt worden.
Leider sei noch nicht ausreichend geklärt, ob dieser neue Passus auch rückwirkend gilt. Dieser sieht vor, dass Parteien von einer Sanktion befreit werden können, wenn sie Rechtsverstöße bei der Annahme von Spenden von selbst offenlegen, zu einem Zeitpunkt, da diese in der Öffentlichkeit oder der Bundestagsverwaltung noch nicht bekannt sind. Der Senat geht davon aus, dass die FDP sich bei einigen Spenden frühzeitig selbst um Aufklärung bemüht hat. Für die FDP ist damit das Verfahren auch mehr als 10 Jahre nach dem Spendenskandal noch nicht zu Ende. Und das Oberverwaltungsgericht Berlin muss nun klären, inwieweit eine strafbefreiende Selbstanzeige für Parteien gilt.
Silvia Stadler berichtete aus Leipzig. Dumpinglöhne vernichten Arbeitsplätze bei verantwortungsbewussten Unternehmen. So das Credo des SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück heute im Deutschen Bundestag. Thema war der flächendeckende Mindestlohn, den die SPD gerne einführen würde, in Höhe von 8,50 Euro pro Stunde. Der Antrag, der am Ende in die Ausschüsse verwiesen wurde, war Anlass für eine bereits vom Wahlkampf geprägte Debatte. Achim Wendler aus Berlin.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Matthias Zimmer findet den Gesetzentwurf des Bundesrats schlecht. Ein allgemeiner gesetzlicher Mindestlohn? Nein, bitte nicht, sagt der Mann, ordnet sein Manuskript und liest daraus vor einen Witz.
Den SPD-Parteivorstand über Mindestlöhne entscheiden zu lassen in Deutschland, ist in etwa so klug wie die Ernennung von Dieter Bohlen zum Generalinspekteur für alle deutschen Mädchenpensionate.
Tja, da lacht nicht mal die eigene Fraktion und das hat genau drei Gründe. Erstens natürlich die Qualität des Witzes. Zweitens, dass der SPD-Vorstand über den Mindestlohn entscheiden soll, das steht nirgends, schon gar nicht im Gesetzentwurf, um den es geht. Ihm zufolge soll eine Kommission den Mindestlohn festlegen und diesen ausgehandelten Mindestlohn soll dann der Bundesarbeitsminister absegnen. Und damit erklärt sich dann eventuell der Einwand von Matthias Zimmer. Der Bundesarbeitsminister könnte nämlich natürlich irgendwann wieder Sozialdemokrat sein und der säße womöglich im SPD-Vorstand. Also eine ziemlich komplexe Grundlage für einen Witz und insofern eine Ausnahme. Denn den meisten Rednern ging es nicht um Details, sondern ums Grundsätzliche.
Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, Leistung soll sich lohnen. Ich frage, lohnt sich denn tatsächlich eine Leistung bei 3 oder 4 Euro?
Klaus Ernst von den Linken. Seine Partei will am liebsten 10 Euro Mindestlohn pro Stunde. SPD und Grüne begnügen sich mit 8,50 Euro. Trotz dieses Unterschieds im Bundesrat haben die drei Parteien im März gemeinsam ihren neuen Versuch zugunsten eines Mindestlohns gestartet. Denn ohne Mindestlohn keine Gerechtigkeit, sagt Brigitte Podtmann von den Grünen und vermisst Taten der Koalition.
Sie wollen weiterhin zulassen, dass wir in Deutschland 1,4 Millionen Menschen haben, die mit Löhnen unter 5 Euro die Stunde brutto abgespeist werden.
Das Statistische Bundesamt rechnet so, jeder fünfte Vollzeitbeschäftigte bekomme in Deutschland nur einen Niedriglohn. Also mehr als Hartz IV, aber zu wenig für ein gutes Leben. Oder auch einfach schnöde, wie Peer Steinbrück es ausdrückt. Der Sozialdemokrat sieht jedenfalls die Gesellschaft in Gefahr.
Weil die Menschen den Eindruck haben, dass bestimmte Regeln nicht mehr gelten, wie Anstand, Fairness und Ausgleich.
Womit Steinbrück nicht nur Niedriglöhne meinte, sondern auch Steuerhinterziehung, verwahrlosende Kommunen und vieles andere mehr. Wie gesagt, es ging ums Grundsätzliche. Und deshalb sind Niedriglöhne für den Kanzlerkandidaten nur ein Mosaikstein in einer insgesamt reparaturbedürftigen Gesellschaft.
Herr Steinbrück, so jämmerlich, wie Sie Deutschland sehen, ist es nicht.
Ursula von der Leyen hält als Erste dagegen für die Koalition. Die Arbeitsministerin ist inzwischen geübt in der Abwehr politischer Mindestlohninitiativen. Sie will das Ganze so handhaben wie bisher. Die Tarifpartner einigen sich untereinander und das Arbeitsministerium erklärt das Ganze dann für verbindlich. Per Verordnung.
Deshalb haben wir den Mindestlohn in der Zeitarbeit eingeführt. Rot-Grün redet von Gerechtigkeit. Wir handeln, wir setzen sie durch.
Viel Unmut im Hintergrund und viel Beifall. Und das wäre dann der dritte Grund dafür, dass der Witz von Matthias Zimmer so schlecht ankam. Denn es ging nicht nur ums Grundsätzliche im Bundestag, sondern es beginnt langsam der Wahlkampf. Und damit die Zeit der Stimmungen, nicht der Stimmung.
Achim Wendler aus dem Deutschen Bundestag. Dort wurde heute nicht nur debattiert, es wurde auch etwas beschlossen, nämlich der beschleunigte Ausbau der Stromnetze. Annika Seppör weiß mehr.
Immer mehr Strom aus erneuerbaren Energien. Da muss das Netz größer werden. Weil der Ausbau üblicherweise lange dauert, sollen die Leitungen schneller kommen. Das sieht der Gesetzentwurf vor. Heute im Bundestag beschlossen mit den Stimmen der Regierungskoalition und der SPD gegen die der Linken. Die Grünen haben sich enthalten. Der zuständige Bundeswirtschaftsminister Rösler von der FDP ist vom Stand der Dinge begeistert. Eigenlob.
Wir zeigen, wir sind im Plan. Sein wesentlicher Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung der Energiewende in Deutschland.
Und Kritik an die Grünen. Die hätten sich während ihrer Regierungszeit nur mit dem Atomausstieg zufrieden gegeben.
Aber in der weiteren Umsetzung haben sie nichts, aber gar nichts, zum Beispiel für einen beschleunigten Netzausbau in Deutschland getan. Das zeigt, dass sie es eigentlich nie ernst gemeint haben mit dem Umbau der Energieversorgung in Deutschland.
Empörung bei den Grünen. Der Sprecher für Energiewirtschaft Krischer.
Herr Rösler, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr hören. Bei jeder Energiedebatte erzählen Sie uns hier, wir wären verantwortlich dafür, dass es mit dem Netzausbau nicht vorangeht. Und dann habe ich mir mal die Mühe gemacht, was Sie denn in den Jahren 2000 bis 2005 hier vorgelegt haben. Da gibt es nicht einen Antrag von Union und FDP zum Thema Netzausbau.
Die Grünen wollen, dass der Netzausbau durch Kabel unter der Erde die Regel wird. Und die Menschen sollen die Möglichkeit haben, öfter als in einer Instanz gegen die Stromautobahnen zu klagen. Das alles steht aber nicht in dem Gesetz. Der Unionsabgeordnete Bareis.
Wir verkürzen den Rechtsweg auf eine Instanz. Das heißt nicht weniger Bürgerbeteiligung, sondern heißt schnellere Entscheidungen und damit auch die schnellere Lösung der Frage, ob wir bei den Leitungen vorankommen.
Vor allem darin sind sich Grüne und SPD einig. Die Leitungen sollen nicht private Unternehmen, sondern der Staat bauen, über eine Bundesnetzgesellschaft. Das hatte auch die schwarz-gelbe Regierung einmal vor. Zumindest steht es so im Koalitionsvertrag. Der energiepolitische Sprecher der SPD, Hempelmann.
Ihre Verbraucherschutzministerin Aigner hat vor wenigen Monaten gesagt, dass sie eine solche deutsche Netzgesellschaft unterstützt. Und sie hat auch den Zusammenhang erkannt, nämlich, dass man auf diese Art und Weise verhindern kann, dass das passiert, was Sie jetzt verursacht haben, dass nämlich immer dann, wenn etwas schief geht, die Haftungen verschoben werden, weg von den Marktakteuren hin zu den Endkunden.
Mit dem neuen Gesetz will die Regierungskoalition erwirken, dass die neuen Stromautobahnen schneller kommen. Von der Planung bis zum Bau soll es jetzt statt 10 4 Jahre dauern.
Annika Sippör aus dem Bundestag. Der Prozess, der heute vor dem Landgericht Darmstadt begonnen hat, ist von besonderem Interesse, weil er sowohl tragische als auch bizarre Züge trägt. Einer Lehrerin war es gelungen, einen Kollegen wegen Vergewaltigung ins Gefängnis zu bringen. 5 Jahre saß der Mann ein, und zwar unschuldig, wie man inzwischen weiß. Ihm nützt das nichts mehr, denn er ist inzwischen verstorben. Die Frau, die sein Leben ruiniert hat, muss sich jetzt wegen falscher Beschuldigung verantworten. Stefan Willert berichtet.
Die angeklagte Lehrerin hat am ersten Prozesstag umfassend ausgesagt. Ihr Anwalt Thorsten Rock hatte das gleiche am Morgen angekündigt.
Meine Mandantin wird heute was sagen, ja.
Sie schilderte die angebliche Vergewaltigung wie bereits in ihrer Zeugenaussage im Verfahren gegen ihren damaligen Kollegen im Jahr 2002. Erneut hat sie ihn jetzt beschuldigt. Im Biologie-Vorbereitungsraum der Reichelsheimer Gesamtschule habe er sich ihr von hinten genähert, sie festgehalten und dann vergewaltigt, bis sie sich endlich befreien und aus dem Raum flüchten konnte. Danach habe sie einen regelrechten Blackout gehabt. Die drei Staatsanwälte im Gerichtssaal hielten ihr vor, dass sie diese Geschichte erfunden habe, um ihren Kollegen ins Gefängnis zu bringen. Die Strafkammer am Darmstädter Landgericht hat das Geschehen an jenem Augusttag des Jahres 2001 mit zahllosen Nachfragen aufzuklären versucht. Das Landgericht Kassel hatte ja 2011 im Wiederaufnahmeverfahren geurteilt. Die angebliche Vergewaltigung in der Schule gab es gar nicht. Der Sprecher der Darmstädter Staatsanwaltschaft Sebastian Zwiebel.
Das Schwierige an dem Prozess jetzt hier vor dem Landgericht Darmstadt ist die Tatsache, dass wir nur noch eine Person haben, die an dem Geschehen beteiligt war, nämlich die Angeklagte. Der Hauptbelastungszeuge für den Vorwurf der Freiheitsberaubung ist mittlerweile verstorben, sodass das natürlich eine Schwierigkeit für diesen Prozess darstellt.
Der Lehrer, der 2002 aufgrund der Beschuldigungen als Vergewaltiger verurteilt worden war, verstarb im vergangenen Jahr verarmt und verbittert. Im Gerichtssaal verfolgt seine heute 23-jährige Tochter das Verfahren. Sie reagiert fassungslos und bricht in Tränen aus. Die Angeklagte habe ihren Vater mit einer erfundenen Geschichte ins Gefängnis gebracht, als sie 11 Jahre alt war. Die 48-Jährige wiederholt ihre Beschuldigungen auf Nachfragen, aber immer wieder in ruhigen, deutlichen Worten und durchaus detailreich. Für die vielen Zuhörer im Gerichtssaal ein aufwühlender Prozesstag.
Ich erwarte mehr Gerechtigkeit.
Es ist ja festgestellt worden, dass es Justizirrtum ist, wie das ausgeht. Weiß es nicht.
Meine Meinung ist, dass das eigentliche Opfer eben der Verstorbene ist, der lange zu Unrecht im Gefängnis gesessen hat.
In den Darstellungen der 48-Jährigen ergeben sich etliche Widersprüche, etwa ihr gutes Zahlengedächtnis und ihr angebliches Problem mit Jahreszahlen oder eine weitere angebliche Begegnung mit dem Kollegen an einem Tag, als der schon in Untersuchungshaft war. Nun will das Darmstädter Landgericht an weiteren Verhandlungstagen Dutzende Zeugen hören zur Glaubwürdigkeit der Angeklagten. Sollte das Gericht zur Überzeugung kommen, dass die 48 Jahre alte Lehrerin die Vergewaltigungsgeschichte erfunden hat, droht ihr eine mehrjährige Haftstrafe.
Das Echo des Tages können Sie auch als Podcast herunterladen. Sie finden es unter ndr.de/info oder wdr5.de. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Jürgen Hanefeld.